66. Kapitel. Noch 44 Stunden und 6 Minuten bis zum Ablauf des Ultimatums. Philipp Stoja, Leiter der Mordkommission. Stoja sah in die Augen der Toten und konnte ihre Schreie hören. Philipp Stoja wollte sich abwenden und die Ohren zuhalten, denn heute war der Schrei besonders laut. Die junge Frau war barfuß und nur mit einem dünnen Morgenmantel bekleidet, unter dem sie weder Slip noch BH trug. Lucia Traunstein lag bäuchlings auf dem Rasen, wenige Schritte von einem quaderförmigen Geräteschuppen entfernt, wo ihr Mann sie am Vormittag im Garten ihrer Stadtvilla gefunden hatte. Die Beine waren weit gespreizt und gaben den Blick auf ihre vollständig rasierte Scham preis. Dennoch hatten sie es hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit einem Sexualdelikt zu tun. Die verschwundenen Zwillingskinder Tobias und Lea und die Stoppuhr in Lucias Hand sprachen eine andere Sprache. Die geisteskranke Sprache des Augensammlers, dachte Stoja. Die grausamste Mordserie der Nachkriegszeit hatte vor 3 Monaten begonnen, als Peter Strahl, ein 42-jähriger Maurer, am Wochenende seine Familie besuchen wollte, nachdem er die letzten Wochen in Frankfurt auf einer Großbaustelle gelebt hatte. Die Ehe litt seit Jahren unter den regelmäßigen Phasen der Abwesenheit des Familienvaters, der diesmal besonders lange auf Montage gewesen war. Er fand seine Frau mit gebrochenem Genick im Hausflur. Ihre Faust umschloss einen Gegenstand, der sich später als Stoppuhr entpuppte. Ein handelsübliches Modell, das meistverkaufte in Deutschland. Als der Mann von der Spurensicherung die Finger von dem Sportchronographen lösen wollte, wurde ein Countdown ausgelöst. Die Digitalanzeige setzte sich in Bewegung. Die Zeit lief rückwärts. Der erste Gedanke galt einer Bombe, weshalb das gesamte Treptower Mietshaus mit allen 12 Parteien sofort geräumt wurde. Doch am Ende musste man die grausame Lektion lernen, dass sich das Ultimatum auf Carla bezogen hatte. Die Kleine war spurlos verschwunden und tauchte auch nicht mehr lebend auf. Weder der Polizei noch dem verzweifelten Vater gelang es, das Versteck zu finden, in das der Psychopath das Mädchen verschleppt hatte. Ein Versteck, in dem es nach Ablauf der 45-Stunden-Frist ermordet wurde. Davon zumindest musste man nach den Erkenntnissen der Gerichtsmedizin ausgehen. Der Fundort der kleinen Carla, ein Feld am Stadtrand von Marienfelde, war mit Sicherheit nicht der Tatort, da es dort kein Wasser gab. Die Öffentlichkeit ging davon aus, dass die Kinder in ihrem Versteck erstickt waren, was im Grunde genommen auch stimmte. Allerdings hatte man aus ermittlungstaktischen Gründen eine wesentliche Erkenntnis der Obduktion verschwiegen. Die Opfer waren ertrunken. Die Analyse des Wassers, wie auch die der Hautverunreinigung, sprachen nicht für ein natürliches Gewässer, was die Suche nach dem Versteck nicht gerade einschränkte. Jedes Haus mit Swimmingpool im Keller käme in Frage. Sogar eine verdammte Badewanne wäre ausreichend, dachte Stoja. Fest stand nur eines. Weder Carla noch Melanie oder Robert, die kindlichen Opfer, die wenige Wochen später folgten, waren in der freien Natur getötet worden. Und dort war ihnen auch nicht das linke Auge entfernt worden.
»Ich bringe ihn um«,
hörte Stoja eine gepresste Stimme hinter sich sagen, während er reglos vor der Leiche kniete.
»Ich bringe das Schwein um«, das schwöre ich.
Der Kollege, der sich von hinten über ihn beugte, passte kaum unter das Planenzelt, das die Kriminaltechniker erst vor wenigen Minuten im Garten aufgebaut hatten. Mike Scholokowski war knapp 2 Meter groß und die Sorte von Freund, die man anrief, wenn man beim Umzug jemanden benötigte, der einen Kühlschrank in den 5. Stock wuchten sollte.
»Oder sie«,
murmelte Philipp Stoja leise. Seine Knie knackten, während er sich langsam aufrichtete, den Blick unverwandt auf die tote Frau gerichtet.
»Hä? Du bringst ihn um, Scholle, oder sie? Noch wissen wir nicht, welches Geschlecht der Täter hat.«
Scholle zog die Nase hoch, rieb sich das Doppelkinn und starrte auf die Frau, deren Kopf in einem grotesken 90-Grad-Winkel verdreht auf dem Rumpf der Leiche saß. Genickbruch. Ein weiterer Hinweis auf das Vorgehensmuster des Augensammlers.
»Verdammt, was macht der Arsch denn hier?« fragte Scholle.
Seine ohnmächtige Wut auf den Augensammler hatte endlich einen Blitzableiter gefunden. Der Reporter, der in Hörweite zu ihnen herüberstarrte, war seinem Kollegen schon länger ein Dorn im Auge. Alexander Zorbach hatte sich vom Grunewald her zum Grundstück vorgepirscht und stand jetzt gemeinsam mit einem Mann am Gartenzaun, der einen Kopf kleiner und sehr viel jünger wirkte als der Reporter. Fritz, Frank oder Franz. Stoja erinnerte sich dunkel, dass Zorbach ihm seinen Assistenten einmal auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte.